Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Am Mikrofon ist Raphael Späth. Hallo. Die deutsche Mannschaft war bei den Paralympics in Peking in den letzten Tagen überraschend erfolgreich. 13 Medaillen gab es bisher in den ersten 5 Wettkampftagen. Heute lag der Fokus bei frühlingshaften Temperaturen auf den Riesenslalomrennen der Männer in Yancheng. Eine deutsche Medaille gab es dabei aber nicht. Taufik Khalil fasst die Rennen zusammen.
Dieser Tag war eigentlich ein gebrauchter aus deutscher Sicht. Überhaupt sollten ja nur 2 im Riesenslalom der Männer an den Start gehen, beide in der stehenden Kategorie. Doch den ersten, Christoph Klötzner aus Neumarkt in der Oberpfalz, hatte es schon beim Einfahren erwischt. Nach einem schweren Sturz mit Abflug in den Zaun musste Grisou, wie er von seinen Teamkollegen genannt wird, ins Krankenhaus. Dort wurde eine schwere Schienbeinprellung plus eine Muskelverletzung diagnostiziert. Sein Start im Slalom ist daher fraglich. Immerhin 2-mal ins Ziel ging es für Leander Kress aus Friedberg. Im ersten Lauf etwa zaghaft, im zweiten auf wegen der Temperaturen sehr weich im Untergrund, dann deutlich schneller unterwegs, reicht es am Ende zu Platz 22.
Es wäre auf jeden Fall normalerweise mehr drin gewesen. Im ersten Lauf war es ziemlich schwierig. Der Lauf war sehr drehend und eng und dann kamen noch Schläge dazu. Da war ich dann ab der Hälfte schon platt und habe mich nur noch ins Ziel gekämpft. Jetzt im zweiten war es viel flüssiger von vornherein. Ich glaube, der ist mir ganz gut gelungen und mit dem zweiten bin ich relativ zufrieden.
Morgen sind die Frauen wieder dran, ebenfalls schon um 8.30 Uhr, damit die Sonne nicht ganz so viel Schaden anrichten kann. Top-Favoritin auf Gold bei den Sitzenden, Annalena Forster, aber auch Andrea Rothfuss und Anna-Maria Rieder bei den Stehenden haben gute Chancen auf eine Medaille.
Medaillen gab es schon viele zu feiern im deutschen Lager. Ich habe es anfangs schon erwähnt. Hier in Deutschland finden die Paralympics medial aber momentan kaum statt. Das liegt natürlich daran, dass der russische Angriffskrieg momentan alles überstrahlt. Aber auch ARD und ZDF haben die Übertragung der Paralympics in diesem Jahr vom linearen TV-Programm größtenteils ins Internet verlagert. Anna Schaffelhuber, selbst 7-fache Goldmedaillengewinnerin, ist bei diesen Paralympics als ARD-Expertin im Einsatz. Und sie bedauert, dass über diese Paralympics weniger berichtet wird als in der Vergangenheit.
Für mich persönlich hat es schon so ein bisschen gegipfelt mit Sochi und Pyeongchang. Ich habe momentan tatsächlich eine kleine Idee, das Gefühl, dass es, ich weiß nicht, ob es eine Idee zurückgeht. Insgesamt würde ich mir schon noch wünschen, dass man einfach nicht nur all diese 4 Jahre immer davon berichtet, weil während den 4 Jahren, da ist leider relativ wenig passiert in den letzten 4 bis 8 Jahren. Vielfach habe ich den Eindruck gehabt, es war Olympia vorbei und auf einmal ist vielen Leuten aufgefallen, es kommen nur die Paralympics und wir brauchen dann den einen oder anderen O-Ton. Das wäre schön, wenn wir das vielleicht auf die 4 Jahre noch ein bisschen besser verteilen könnten.
Sagt Ex-Paralympics-Siegerin Anna Schaffelhuber in der neuen Folge des Players-Podcasts der Deutschlandfunk Sportredaktion, in der es um die Berichterstattung und die mangelnde Paralympics-Begeisterung in Deutschland geht. Jederzeit abrufbar in der Deutschlandfunk Audiotheks-App, dem Podcatcher Ihrer Wahl oder unter deutschlandfunk.de/players. Bernd Neuendorf oder Peter Peters. Vor dieser Wahl stehen morgen die Delegierten auf dem Bundestag des Deutschen Fußballbundes, wenn sie einen neuen Präsidenten wählen dürfen. Egal wer es wird, die Aufgabe ist enorm, denn das Image des Verbandes ist nicht nur bei den Vereinsmitgliedern miserabel. Maximilian Rieger berichtet.
Die Diagnose von Fanforscherin Jana Wiske ist deutlich.
Die DFB-Spitze steht auf alle Fälle weit weg von der Basis.
Das ergibt sich aus den Ergebnissen einer Online-Studie, die Wiske zusammen mit 3 Kollegen durchgeführt hat. Fast 12.000 Menschen haben mitgemacht und dem DFB ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Zum Beispiel stimmen mehr als 90% der Befragten der Aussage zu, dass es den DFB-Funktionären um Macht und Geld gehe.
Das ist schon eine extrem harte Aussage. Man hat das Gefühl, dass die Basis sich überhaupt nicht abgeholt fühlt von den Verbandsspitzen und dass letztendlich da auch keine echte Nähe zur Basis zu erkennen ist.
Das Vertrauen der Basis ist weg. Und das liegt laut Wiske nicht nur an den vielen Skandalen oder daran, dass sich die Nationalmannschaft eher abgeschottet hat. Vielen Vereinsmitgliedern fehlen generell Mitspracherechte. Mehr als 90% der Befragten wünschen sich zum Beispiel, dass das Wahlverfahren zum Präsidenten transparenter wäre oder die Kandidaten ihre Programme öffentlich vorgestellt hätten. Dementsprechend gering ist der Rückhalt für Bernd Neuendorf und Peter Peters. Nur etwas mehr als 10% der Teilnehmer trauen ihnen das Amt des Präsidenten zu.
Man muss es schon für positiv ansehen, dass da 2 Kandidaten mal zur Wahl stehen, aber die Basis sagt, ihr seid eigentlich nicht bereit für dieses Amt.
Ergebnisse, die eigentlich ein Weckruf für den DFB sein müssten. Der Verband hat aber seinen ganz eigenen Umgang mit der Studie gefunden und sie als tendenziös bezeichnet, noch bevor die Studie veröffentlicht worden war und ohne genaue Kenntnis der Methode. Befremdlich sei das Verhalten des DFB gegenüber dem Forschungsteam gewesen, sagt Wiske, zumal der DFB für seine eigene Studie eine ganz ähnliche Methode verwendet hat und auch eine aktuelle SID-Umfrage zeigt, dass der Unmut bei Fußballinteressierten über den DFB groß ist. Aber selbst in den schlechten Ergebnissen verstecke sich eigentlich eine gute Nachricht für den DFB, meint Wiske, nämlich dass es immer noch sehr viele Fans gibt, die gerne mehr mitgestalten wollen.
Jetzt braucht es noch jemanden, der sie erhört und als wertvolle Grundlage eben sieht, um vielleicht einen Reformprozess einzuleiten.
Sagt Fanforscherin Jana Wiske im Beitrag von Maximilian Rieger vor der Wahl des neuen DFB-Präsidenten morgen. Ein Umbruch anderer Art steht wohl auch im englischen Vereinsfußball an. Viele Vereine befinden sich nämlich noch im Besitz von russischen Oligarchen. Berühmt ist das Beispiel der FC Chelsea, dessen Besitzer Roman Abramowitsch jetzt aber von der britischen Regierung mit harten Sanktionen belegt wurde. Imke Köhler mit den Einzelheiten.
Premier Boris Johnson hatte bereits vor 2,5 Wochen behauptet, dass dies passiert sei, musste sich damals aber korrigieren. Bei den nun ergriffenen Sanktionsmaßnahmen spricht Johnson vom jüngsten Schritt Großbritanniens, der Ukraine beizustehen. Für diejenigen, die die Invasion unterstützten, dürfe es keine sicheren Häfen mehr geben. Die Sanktionen, die nun gegen Abramowitsch und 6 weitere russische Oligarchen verhängt wurden, bedeuten unter anderem, dass deren Vermögen eingefroren wird. Außerdem besteht für sie ein Reiseverbot. Nach BBC-Informationen betreffen die Sanktionen auch unmittelbar den FC Chelsea. Demnach dürfen die Fußballer zwar noch reisen, aber dem Club ist es offenbar ab sofort nicht mehr möglich, Spieler zu kaufen oder zu verkaufen. Auch der Verkauf von Tickets und Merchandising-Artikeln ist eingefroren. Roman Abramowitsch hatte vor kurzem angekündigt, den Fußballclub nach fast 20 Jahren verkaufen zu wollen. Abramowitsch wird eine Nähe zu Putin nachgesagt, die der Milliardär selbst aber bestreitet.
Informationen von Imke Köhler. Und sportlich gesehen geht's für den FC Chelsea dann nächste Woche im Achtelfinale der Champions League ums Weiterkommen. Bereits heute wurde im Achtelfinale der Europa League gespielt. Unter anderem musste Bayer Leverkusen im Hinspiel bei Atalanta Bergamo antreten und unterlag knapp mit 2:3. Jan Wochner.
Das wird eine komplizierte Angelegenheit für Leverkusen im Rückspiel des Achtelfinals in der Euroleague. 2:3 die Niederlage in Bergamo im Hinspiel. Dabei sah es so gut aus für Leverkusen. Die frühe Führung durch Charles Arangis mit einem Flachschuss rechts unten rein, schon nach 11 Minuten. Aber Bergamo drehte das Spiel schon in der ersten Hälfte durch Tore von Malinowski und Muriel. Und auch in der zweiten Hälfte kontrollierte Bergamo über weite Strecken das Spiel, erhöhte erneut durch Muriel auf 3:1. Leverkusen hatte Glück, dass nicht noch ein viertes Gegentor fiel, konnte sich bei Keeper Radetzky bedanken. Und durch das Anschlusstor von Moussa Diaby zum 2:3 wahrt Leverkusen alle Chancen aufs Weiterkommen im Rückspiel.
Informationen von Jan Wochner. Und gar nicht erst gespielt wird am Wochenende in der Bundesliga in Mainz. Wegen zu vieler Corona-Fälle in der Mannschaft wird die Partie von Bundesligist Mainz 05 gegen Augsburg verschoben. Ein Antrag auf Spielverlegung wegen zu vieler Corona-Fälle haben in der zweiten Liga heute auch Fortuna Düsseldorf und der Hamburger SV gestellt. Und dann zum Abschluss der Sendung noch zum aktuellen Wintersport und zum Biathlon. Weltcup-Premiere im estischen Standort Otepää mit dem Sprint der Männer heute, den Dirk Walsdorf beobachtet hat.
Sie hatten richtig Spaß, die deutschen Biathleten bei der Weltcup-Premiere in Otepää. Und das Ergebnis passte auch, vor allem für Benedikt Doll, der zum 3. Mal in dieser Saison einen Podestplatz erreichte.
Zum Biathlon machen ist es heute echt ein Traum. Schön warm, ich kann hier ohne Handschuhe stehen. Ja, wenn es dann noch im Wettkampf so gut läuft, macht es umso mehr Spaß.
Bei hervorragenden Bedingungen und begeisterter Stimmung auf den Rängen wurden in einem extrem engen Rennen nur sehr wenige Fehler geschossen. Doll kam mit seinen 10 Treffern in diesem Sprint auf Rang 3. Ganz oben auf dem Treppchen stand wieder einmal der Franzose Quentin Fillon-Maillet, daneben Sturlaholm Lagreit aus Norwegen. Roman Rees wurde ebenfalls fehlerlos starker 5. Erik Lesser konnte auf seiner Abschiedstour den nächsten guten Wettkampf machen und erreichte Platz 7.
Und dann gibt es noch Ergebnisse zu vermelden, unter anderem aus der Basketball-Euroleague. Alba Berlin schlägt der Olympiakos Piräus mit 90-75. Die Berliner haben durch den 3. Sieg in Folge auch wieder reelle Chancen auf den Einzug in die Playoffs. Eine Niederlage gab es dagegen für die Handballer der SG Flensburg-Handewitt in der Champions League gegen den FC Barcelona. Nach dem 22-29 beenden die Flensburger jetzt die Gruppenphase auf dem 6. Platz. Und das war's mit Sport aktuell am Donnerstagabend. Die komplette Sendung zum Nachhören finden Sie jederzeit in der Deutschlandfunk-Audiotheks-App. Mein Name ist Raphael Späth. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.